ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Ich habe den mal erlebt, so eher privat, bei so einer Veranstaltung, da wurde irgendwas vorgestellt in einer Villa. Und dann kam er da und hat dann einfach locker Witze erzählt. Da denkst du, so einen Typen triffst du im englischen Pub und kommst sofort ins Gespräch mit ihm.
Ein Überhit in the air tonight. Herzlich willkommen zu Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Peter, kannst du es noch hören, das Lied? Oder geht's, ist es ein bisschen drüber?
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich warte immer noch. Man muss ja 2,5 Minuten, 3 Minuten durchhören, bis dann dieser Teil kommt mit den Drums, ne? Und der ist immer noch großartig, auch mit der gegenläufige Bass dazu. Also ist immer noch so beeindruckend. Collins hat mal erzählt, er hätte das mal Eric Clapton vorgespielt. Und der hätte den ersten Teil, naja, so wäre nicht so sein Ding gewesen und so. Und dann, als er Schlagzeug einsetzte, ne, hat der gesagt, what the fuck is this? Der war flach am Boden, weil dieser Sound war wirklich so überwältigend und so klasse. Und da hat also Musiker so beeindruckt. Und nicht nur Musiker, sondern uns alle.
Genau, und damit herzlich willkommen nochmal zu dieser Ausgabe. Es geht um Phil Collins in dieser Folge von Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Mein Name ist Oke Bandixen, ich komme aus der NDR Kulturredaktion. Und dieses ist der vierte Teil, möchte ich sagen, in unserer vierer Folge zu Genesis. Genesis Teil 1 mit Peter Gabriel als Sänger, schon jetzt in der ARD Audiothek zu finden. Und natürlich Genesis Teil 2, dann mit Phil Collins als Sänger und der Solo-Weg von Peter Gabriel, den haben wir auch schon nachgezeichnet in einer weiteren Folge Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Jetzt kommt Phil Collins dran und das ist extrem kompliziert, Peter. Wir haben das schon gesehen in der zweiten Folge zu Genesis, weil die Wege dann doch sehr verschränkt sind mit den Genesis-Aktivitäten. Manche Sounds, manche Musiker sind dann dieselben und da versuchen wir jetzt mal uns langsam ranzutasten.
Ja, also man kann die Geschichte von Genesis ja auch nicht ohne die Solo-Geschichte von Collins erzählen. Das hat sich natürlich immer wieder überschnitten, aber jetzt konzentrieren wir uns mal hauptsächlich auf diesen jungen Mann hier, der ja, du hast hier geschrieben, der Mann, der nicht still sitzen kann.
Ja, das habe ich so als Schlagwort mir mal aufgeschrieben, weil wenn man dann guckt, also nicht nur jetzt, wie viel Alben er gemacht hat, wie viele Songs, dann kommen noch Filmmusiken dazu. Er hat produziert für Eric Clapton, den du schon erwähnt hast, mit dem er offenbar ja eng befreundet ist, weiß ich gar nicht, ob immer noch, aber ich glaube, sehr eng befreundet war immer zu dieser Zeit, Anfang der 80er Jahre. Für Frida von ABBA hat er ein Album produziert, er hat bei Brand X am Schlagzeug gesessen und im Film mitgespielt, bei Miami Vice, glaube ich sogar.
Ja, hat bei Miami Vice einige Folgen gespielt und er war immer ziemlich gut. Also als irgendwelche Drogenhändler oder Verbrecher. Und er ist wirklich ein Phil in allen Gassen. Also das muss man schon sagen. Also das ist schon, hat ihn auch selbst dann einfach auch überfordert. Er hat selbst später gesagt, ich glaube, ich war zu omnipräsent. Das hat die Leute schon genervt. Überall war Collins und egal wie. Und er war einfach so enthusiastisch, ich glaube auch so empathisch, weil er wollte Leuten helfen, er wollte zeigen, dass er wirklich ein guter Typ ist und hat Sachen gemacht, wo man doch vielleicht mal ein bisschen ruhig hätte rangehen können und sagen können, darauf verzichten wir ja mal jetzt, aber nein. Er war überall in allen Gassen, deswegen sind auch seine drei Ehen alle gescheitert. Also vielleicht
sagte selbst, ja, das ja, sagte vor allem selbst, ja. Ja, und er hat ehrlich gesagt einen hohen Preis auch bezahlt durch körperliche Versehrtheit, muss man sagen. Er hat gesundheitlich große Probleme inzwischen. Auch das ist diesem ja, Weg und Lebenswandel ein bisschen, nicht nur ein bisschen sehr geschuldet, muss man sagen.
Und wir haben das ja in der letzten Folge über Genesis 2 ja schon gesagt, ein Mann von vielen Talenten, der einerseits ein hochbrillanter, komplizierter Jazzdrummer war, der also unglaublich schwierige Sachen spielen kann und spielen will und auf der anderen Seite ein solches Gefühl für Pop hat, für Popsongs, für Melodien, für einfache Dinge. Also das findet man schon selten. Aber am Ende des Tages, wenn man ihn so jetzt so liest in Interviews, da ist er ein unglücklicher Mann geblieben. Also er macht oft den Eindruck, dass er doch viele Sachen bedauert und dass er sich betrogen fühlt von etlichen Dingen und vom Leben irgendwie hart getroffen wurde. Also dass, obwohl er diesen überragenden Erfolg hat, er ist einer der erfolgreichsten Solisten, Solomusiker der Welt, nach Paul McCartney und vielleicht Paul Simon oder sowas. Es ist unglaublich erfolgreich, was er gemacht hat, aber dennoch, Geld ist auch nicht das Problem, fühlt er sich betrogen und nicht so gewürdigt und eingekuschelt, wie er es eigentlich, glaube ich, selbst verdient hätte.
In jedem Fall ist er ein komplexer Charakter und es lohnt sich nicht nur musikalisch diesen Weg ein bisschen nachzugehen und das wollen wir versuchen. Bei Genesis hatten wir natürlich schon als großes Thema, dass drei Mitglieder der Urbesetzung von Genesis 1967 auf einem, man kann glaube ich sagen, Elite-Internat gewesen sind, im Charterhouse, nämlich Mike Rutherford, Tony Banks und Peter Gabriel. Und später brauchten sie ja einen neuen Schlagzeuger. Das hatten wir ja in dieser Folge schon erzählt. Und da kam dann Phil Collins mit seinem großen Talent dazu, der aber aus einer total anderen Ecke, also anderen Herkunft kommt, als eben diese, ja, hochwohlgeborenen, ja,
genau,
bisschen verzogenen Jungs.
Also ich würde ihn nicht als Working Class bezeichnen, aber eher so untere Mittelschicht. Sein Vater war Versicherungsagent und die Mutter arbeitete in einem Geschäft und später in der Zentrale der Stage School, in der Phil auch als Kind gelernt hat. Also er ist schon früh als Darsteller erfolgreich gewesen, hat im West End in Theatern gespielt, Artful Dodger in dem Musical, bis er dann zu groß wurde. Seine Stimme wurde dann, bekam einen Stimmbruch, dann konnte er das nicht mehr spielen, aber er hat sich beworben für diverse Filmrollen, hat die dann nicht bekommen, aber er ist zum Beispiel im ersten Beatles-Film zu sehen, A Hard Day's Night, als ein Fan, der sitzt irgendwo. Ich habe die Szene jetzt nicht in Erinnerung. Aber jedenfalls, also das war sein erster großer Filmauftritt, da war er 13. Und er hatte da wirklich gleichzeitig aber eine großes Talent als Schlagzeuger, hatte früh Schlagzeug bekommen, gelernt und hat immer gespielt und ist dann auch eben vom Musical-Darsteller und Schauspieler zum Schlagzeuger geworden, schon mit 18, 19.
Er muss, zumindest schreibt er das in seiner Autobiografie, die hat ja den etwas merkwürdigen Titel auf Deutsch, Da kommt noch was. Auf Englisch heißt das Not Dead Yet, sehr schwarzhumorig,
ja.
Die Autobiografie, ich bin noch nicht tot. Er hat offenbar, ich weiß gar nicht, so eine Art Hausmeistertätigkeit oder so gehabt in einigen Musikclubs in London. Und da hat er also Jimi Hendrix gesehen, Eric Clapton gesehen, hat er offenbar immer mit die Stühle weggeräumt oder so und hatte deswegen aber auch dann die Gelegenheit, diese Leute zu erleben, offenbar.
Ach so, davon wusste ich jetzt nichts, das ist für mich was Neues, aber...
Er himmelte die auf jeden Fall an, die großen Musiker
dieser Zeit. Er hat sie alle gesehen, also das stimmt. Also er hat extrem viel gesehen, hat die auch kennengelernt. Er sagt, er hat einmal mit John Anderson von Yes gesprochen, eine Band, die er sehr beeindruckend fand. Und die suchten mal gerade einen neuen Schlagzeuger. Und da hat Anderson gesagt, ja, warum? Komm doch mal zum Vorspielen. Und dann ist Collins da nicht hingegangen. Aus was für einem Grund, weiß ich nicht. Und hat sich nachher gefragt, was wäre denn gewesen, wenn die mich genommen hätten? Wie wäre denn mein Weg überhaupt gewesen? Wahrscheinlich ein komplett anderer und wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich. Also vielleicht wäre er dann irgendwie so ein Jazzdrummer geworden, der dann überall mal einsteigt. Aber dieser andere Erfolg, praktisch als Sänger einer Band, er wäre nie der Sänger von Yes geworden, weil da war ja einer. Insofern, und der hat auch die Band nicht verlassen. Also insofern, das war schon sehr spannend. Aber
hat nachher der Trommler von Yes, bei Genesis, Bill Bruford hieß
genau,
der, glaube ich, ne?
Genau.
Gespielt. Lustig, wie die Verflechtungen denn noch in England gewesen sind. Also, Ein Mann von vielen Talenten und sehr umtriebig immer schon. Genesis haben wir schon erzählt. Brand X war ein so ein Spaßprojekt, was er nebenbei immer mal gemacht hat. Das haben ihm die anderen Genesis-Jungs offenbar irgendwie gestattet oder war das so üblich oder so?
Ja, also anscheinend hatten die dann doch immer mal ein bisschen Zeit und er fing dann Mitte der 70er Jahre an, lernte diese Jazzrocker in London kennen. Das waren britische Musiker und bei denen ist es ja so, da kannst du auch schnell einsteigen. Das braucht nicht wie bei Genesis 6 Monate für eine Produktion. So, da lernst du ein paar Stücke und improvisierst und das war einfach das, was Collins konnte und hat diese kompliziertesten Dinge. Man muss sich das mal anhören, es sind ja auch Platten gemacht worden und zwar hat auf 3 Platten hat er mitgespielt. Ich habe in die Musikliste, die in den Shownotes oder den Infos zu sehen ist, 2 Alben erwähnt und auch die Songs und da ist er sogar als Sänger zu hören. Also auch das war erlaubt, dass Collins, es waren keine eigenen Songs von ihm, aber dass er als Sänger singt über eins über Soho, eins über Sun in the Night und Hate Zone und aber es war ja so eine Nebenbeschäftigung. Aber er war anscheinend nicht tot zu kriegen. Also nach dem Motto, er hatte immer noch Energie. Ich meine, wenn du bei Genesis spielst und diese komplizierten Sachen lernst, hast du eigentlich keine Lust oder Zeit mehr, noch nebenbei noch eine Band zu machen, die auch ganz komplizierte Sachen macht. Aber er, kein Problem.
Es muss ja offenbar auch ein eigenes Gefüge bei Genesis gewesen sein. Also er schreibt in seiner Autobiografie, ich hatte manchmal eine Songidee, ich habe den anderen die vorgespielt und wenn die gesagt haben, nö, lass mal, dann habe ich das gelassen. Das war später ja dann doch sehr anders.
Offenbar. Ja, später war das dann also mehr eine gleichartige Bewertung der Sachen. Also da haben nicht 2 Leute dann gesagt, das machen wir so, das machen wir so. Aber auch später haben sie Songs und Vorschläge von Collins abgelehnt. Wir erinnern uns an das Album Duke, genau, wo er In the Air Tonight ihn vorgespielt hat und nö, sagten die, das abgelehnt haben. Und insofern, das gab es schon in dieser Band immer, dass die beiden älteren, Banks und Rutherford, dann schon doch die Chefhüte auf hatten. Das kann man schon so sagen, ja.
Es kam zu einer privaten Verwicklung bei Phil Collins. Er hatte Schwierigkeiten in seiner ersten Ehe, was weiter auch sonst seine Sache wäre. Er ist dann aber nach Vancouver gezogen und die Ehe scheiterte trotzdem. Wir haben das in der Folge über Genesis 2 ein bisschen nachgezeichnet. Auch da wurde ihm diese Auszeit offenbar ja gewährt.
Ja.
Und Mike Rutherford und Tony Banks machten beide Soloalben. Phil Collins scheiterte mit diesem Plan, kam zurück nach England und hatte auf einmal auch eine mächtig viel Zeit.
Und hat dann eben auch eigene Demos aufgenommen, zu Hause bei sich. Und man kann die hören, die sind auch später veröffentlicht worden, auch für diversen Archive und anderen Compilations. Und das sind dann, man hört ihn mit einer Drummaschine und Piano oder ein Keyboard und dann singt er Melodien. Und das sind die Melodien, die später zu Welthits wurden. Und er hat diese ganzen Songs aufgenommen, alle mit der Thematik tragisch, dramatisch,
Trennung.
Ja. Und irgendwie kam er ins Gespräch mit dem Chef von Atlantic Records. Die Genesis waren mit denen auch im Kontakt. Und Ahmet Ertegun, eine Legende. Und der hat wohl gesagt zu Collins, Mensch, spiel mir doch mal was vor. Ich würde gerne mal was hören. Und dann hat er dem das vorgespielt. Und dann hat Ertegun ihn so bestärkt, das unbedingt zu produzieren und aufzunehmen und daraus was zu machen, weil er war sehr beeindruckt von der Emotionalität dieser Songs. Und daraus entstand dann das Album Face Value im Jahre 80, 81, aufgenommen, 81 dann erschienen. Ingenieur Hugh Padam, der also auch eine große Vergangenheit hatte mit Police und auch mit Peter Gabriels 3. Album und den kannte Collins und der machte eben diesen besonderen Drum-Sound. Aber auch dieses Album Face Value war voll eindrucksvoller Kompositionen und auch einer Leichtigkeit, einer Mischung aus Tiefe und Drama, aber auch Leichtigkeit, das schon erstaunlich war. Also was da an musikalischer Bandbreite auch zu hören war.
Das wollen wir uns anhören. Behind the Lines?
Ja, das ist sehr interessant, weil derselbe Song ist auf Duke drauf von Genesis. Und dann hat Collins diesen Song nochmal aufgenommen in einer viel leichteren Fassung.
Auch ein bisschen schneller, glaube ich.
Ja, schneller und mit den Horns, also mit den Earth and Fire Horns. Das heißt, er war vorher eher doch so ein Genesis-Stück, so ein typisches mit kompliziertem Intro, einer Strophe und dann erst gab es irgendwann den Refrain. Und Collins hat das abgespeckt, hat daraus den einfachen, geraden Popsong gemacht und der ist dann so.
Super. Das macht einfach total Spaß, finde ich. Das hat aber auch was Motown-mäßiges,
oder? Ja, das ist, ja, Motown war auch ein großer Einfluss für ihn. Er liebte Motown, er liebte auch Jazz. Aber das ist so spritzig, so leicht, hüpfend, ganz wunderbar. Also die Schwere, die Genesis-Version ist auch eindrucksvoll mit Fanfarenmusik am Anfang. Aber das hier ist einfach fröhlich irgendwie. Obwohl, ich habe jetzt auf den Text nicht geachtet. Vielleicht ist es aber die Gabe, fröhliche Musik zu machen und trotzdem traurige Dinge zu erzählen. Wer weiß.
Ich habe jetzt dieses Album hier vor mir liegen, also in Vinyl. Und da ist, fällt, also ich finde, es fällt ein bisschen auf. Es ist ja, wenn man diese Solo-Alben, die liegen hier alle vor mir, da wird man ständig von Phil Collins angeglotzt. Ja. Also er hat immer sein Gesicht drauf.
Das war das Prinzip, ja.
Und dann hat er immer mit Filzstift oder mit so draufgeschrieben und so mit so Post-its oder so Zettelchen gemacht. Also im Grunde das totale Gegenbeispiel zu kompliziertem Artwork. Das war ganz simpel, ein Foto von ihm, handschriftlich die Titel drauf, Fotos von den Proben. Er schreibt wirklich, wer hat mitgespielt, das sind Polaroids da oder so.
Ja, drin. Und das Wichtige ist auch, die Plattenfirma von Genesis, Charisma, hörte das auch und wollte das unbedingt auch in ihrem Repertoire haben. Und der war stinkend sauer, als Collins sagte, nee, ihr kriegt das aber nicht. Weil er wollte bewusst zu einer anderen Firma gehen, die mehr einen moderneren, lockereren, die ein ganz anderes Image hatte und ist dann zu Virgin Records gegangen. Er wollte eben einen frischen Weg, einen neuen Weg gehen und der weg ist von dieser schweren Vergangenheit von Genesis und bewusst hat das irgendwie ganz, ganz wunderbar geplant, wo die anderen beiden wahrscheinlich dachten, auch der macht dann nebenbei auch mal so ein Soloalbum, wie wir das auch machen, aber irgendwie schien Collins konkret und sehr, sehr bewusst da den Erfolg geplant zu haben. Also da sind so viele Elemente dabei, die schon offensichtlich klasse und überzeugend sind. Also allein diese Bläser, diese Idee mit diesen Earth, Wind & Fire Bläsern.
Diese sogenannten Phoenix Horns.
Ja, und dann diese hüpfenden, diese schönen Rhythmen und wirklich wunderbare Melodien. Also ein toll geplantes Projekt. Und das ist alles auf seinem Mist gewachsen, das glaube ich.
Also das ist in der Tat eindrucksvoll, wie er das auch beschreibt in seinem Buch. Und zwar sagt er, ich habe alles drauf gepackt, was ich hatte, weil ich nicht wusste, ob es nochmal ein Soloalbum geben würde danach. Eben, also zum Beispiel ist ja drauf auch Hand in Hand, dass eine wahnsinnig sich entwickelnde Instrumentalnummer ist. Eine ganz rhythmisch spannendes Ding.
Ja, großartige
sphärische
Nummer.
Sphärische Musik, also Ambient-Musik fast.
Man hört aber deutlich, dass es also Weather Report, eine Referenz an Weather Report war. Es ist genau wie ein Weather Report-Stück. Also es könnte aus deren Repertoire sein. Fantastische Nummer, aber man merkte, er liebte die Band. Er fühlte sich auch gebauchpinselt, als die mal Genesis-Nummern gut fanden. Und da hat er gedacht, ich mache jetzt was wie Weather Report ist. Und das ist super gelungen. Also ich finde es auch sehr, sehr beeindruckend. Ich habe das ja in der Vorbereitung, das ist ja auch das Schöne für diesen Podcast, hört man immer Dinge, die man echt 30 Jahre nicht gehört hat. Und das ist wirklich hier unheimlich eindrucksvoll gewesen, das zu hören.
Und es ist jetzt zum Beispiel auch eine Nummer drauf von den Beatles, also Tomorrow Never Knows, ja, also
Lennon McCartney. Legendäre Nummer vom Revolver-Album, eine der wagemutigsten Beatles-Produktionen damals, mit vielen elektronischen Sounds, einem unheimlichen Sturm, der da praktisch durch die Lautsprecher kommt. Und da ist ja die Collins-Version beinahe brav dagegen, aber eben eine Referenz eben auch an diesen großen Einfluss von ihm. Und dann ist da zum Beispiel
If Leaving Me Is Easy.
Was rede ich denn? Ich lese hier gerade, dass ich das...
Du hast es wieder falsch aufgeschrieben.
Nee. Ich habe es falsch aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, If Leaving Me Is Easy.
Ach so,
ist also ich muss das T muss... da raus.
Okay.
Ach, mein Gut. Gott. Aber jedenfalls ist das eine wunderschöne Ballade, auch eine warme, schöne Melodie, aber der wirklich tragischer, trauriger Text. I read all the letters. I read each word that you've sent to me. And though it's past now and your words start to fade, all the memories I have still remain. I've kept all the pictures, but I hide my feelings so no one knows. Show my friends all come round, but I'm in a crowd and on my own. It's 'cause you're gone now, but your heart still remains, and it'll be. eine wunderschöne Soul-Ballade, also perfekte Soul-Ballade, wirklich.
Eric Clapton spielt da Gitarre.
Ja.
Die hatten sich offenbar angefreundet.
Ja, ja,
und er hat irgendwie in der Nachbarschaft gewohnt irgendwie, ja, oder so ähnlich.
Das haben wir ja ausgelassen. Er hat ja vor diesem Album hat er für John Martin auf einem ganzen Album Schlagzeug gespielt, hat dann später auch ein John Martin Album, John Martin, britischer Singer-Songwriter, grandioser Sänger und Songschreiber, für den hat er ein Album produziert und die haben sich angefreundet und Clapton spielte auch auf diesem John Martin Album, aber die Geschichte, wie er Clapton kennengelernt hat, ist ganz komisch.
In der Kneipe, glaube ich, ne, oder?
In der Kneipe, und zwar so, dass John Martin wollte irgendwelche Drogen, weil der, weiß ich nicht, was für Drogen, ist mir auch egal, aber und dann sagt er, nee, wir können jetzt nicht, wir kriegen welche bei Clapton. Der war damals ja als Drogist sehr bekannt und war also wirklich offensichtlich eine gute Connection und dann sagte John Martin, aber wir können nicht zu ihm nach Hause, das möchte der nicht, wir müssen uns in der Kneipe treffen. Und dann traf man sich also in der Kneipe, nicht nur zum Bier, und da lernte Collins dann Eric Clapton kennen und die beiden freundeten sich an und Clapton hat dann auf diversen Collins-Platten auch gespielt. Collins hat später ein Album für Clapton produziert, Behind the Sun. Und also
zwei, August auch.
Zwei, August, genau, August auch. Wo dann die Plattenfirma immer gesagt hat, wo sind denn die Gitarren-Soli? Die hat Collins dann gekürzt als Produzent. Aber die waren sehr kommerzielle Alben. Das waren sehr poppige Alben. Vielleicht nicht, das waren eben keine Blues-Alben, sondern eben wie Clapton in seiner Pop-Phase. Aber es waren gute Alben und wie gesagt, enge Verbindung dieser beiden damals.
Ja, er bedankt sich auch mehrfach auf anderen Alben, auch bei Eric Clapton und Patti Boyd, seiner Frau, also Eric Claptons Frau. Mhm. Später, die müssen offenbar auch dann wirklich sehr verbunden gewesen sein. Phil Collins hatte ja auch zwischendurch immer wieder schwierige Phasen, was seine familiären Verhältnisse angeht, beispielsweise. Also es zieht sich schon durch, auch also ein bisschen diese Mischung aus fröhlichen, ja, leichten Songs, sagst du immer, aber auch im Grunde genommen abgrundtief traurig.
Ja.
Also
wirklich typisch.
Selbst In The Air Tonight, wo er immer selbst sagt, dass dieser Text, der hat jetzt keinen so autobiografischen Bezug, wirkt ja wie eine, ja, ganz traurige, getragene Nummer, die natürlich diese dynamische Wendung hat. Das ist ja ganz irre.
Aber dann gibt es auch diesen wunderschönen Liebessong, ne? This Must Be Love. Ich meine, schöner kann es kaum noch gehen. Ich glaube, es ist auf jedem Sampler mit Love-Songs drauf. Also insofern, dieses Talent hat er und das hätte er mit Genesis nicht entwickeln können. It must be durchgehen lassen, glaube ich.
Aber er hat in der Tat ja in dieser Phase dann eben auch bemerkt, dass er nicht nur gut singt oder, ne, in der Band spielen kann, Schlagzeuger ist, sondern auch Songs schreiben kann.
Ja,
das ist ja
gut.
Da wächst ja ein Talent wirklich zur vollen Größe heran. Das ist ja.
Und der wunderbar diese Mischung aus britischer Popmusik und afroamerikanischer, schwarzer Soul-Musik hinbekommt. Also diese Nähe zu Tamla Motown, zu Soul-Musik ist ja deutlich zu hören bei ganz vielen Songs von ihm. Und das kann er blenden. Und er singt das ja auch wirklich, wirklich extrem gut, wirklich.
Also dann hatte Phil Collins eine Solokarriere auf einmal und ja. Genesis ließen ihn auch gewähren und dann kam im nächsten Jahr schon das nächste Album. Hello, I Must Be Going heißt das. Das ist dieses Blaue. Ich beuge mich kurz runter. Hier ist es, guck mal.
Ja.
Da guckt er von der Seite. Viele wissen das auch. Das hat dasselbe Prinzip wieder. Handschriftlich alles drauf notiert und Fotos dann mit Polaroids.
Lustig ist auch, dass auf den Reissues, also auf den Wiederveröffentlichungen später dann auch von Face Value, hat er dann nicht das alte Cover genommen, sondern hat dann das aktuelle Foto der, weiß ich, 90er Jahre oder 2000er Jahre genommen von ihm selbst.
Also sich selbst als gealterten Mann. Ja.
Und das musst du mal gucken. Die sehen ganz anders aus, die Platten, weil eben älteres Collins-Gesicht drauf ist, aber im selben Stil.
Aber sehr, sehr gute selbstbewusst, Idee. Selbstironisch, sehr, ja. Finde ich auch irgendwie aller Ehren wert. Und da sind wieder Hits drauf, aber auch einfach vor allem gute Songs, ne?
Ja, also nicht so viele. Man merkt schon, das erste Album ist immer das üppigste. Da gibt es dann die meisten großen Hits, aber ganz beeindruckend. I Don't Care Anymore, das ist natürlich auch ein Abschiedstrennungssong.
Ich finde, seine Stimme kriegt eine Härte, die es beim ersten Album noch nicht hatte. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Aber
das ist hier bewusst bei dem Song so eingesetzt. Da bin ich ganz sicher. Das ist ja nicht im ganzen Album so. Das kann man schon nicht sagen. Aber hier merkt man schon, ja, das hat ihn hart getroffen. Und es ist sehr persönlich, alles, was er macht. Und das Album war, wie gesagt, nicht ganz so erfolgreich wie das erste. Hat aber auch so ein paar Perlen drauf. Es gibt einen Song, Through These Walls. I can see through my windows. See them playing with toys. Oh, I hope it won't end. Ooh, if I promise to touch, just be a friend. Life is so long.
Es gab noch einen großen Hit auf dem Album, das war in der Tat eine Motown-Coverversion, die in der Tat auch dann bei MTV sehr gut gelaufen ist, weil es ein schlichtes, aber effektives Video war. Mhm. Phil Collins singt, ich glaube, im Trio mit sich selbst oder so, als Background-Sänger.
Das you, war can't hurry love you Can't Hurry Love. Genau. Supremes, Diana Ross, also ein Supremes-Hit. Er als Supremes praktisch. Was mich persönlich gestört hat, ist Folgendes. Das war mir zu sehr eine Kopie des Motown-Originals. Also das ist ja auch später, hat er ein vollständiges Motown-Album gemacht, 2011 oder so, 2010, 11. Reine Kopien. Und er sagte, er wollte es genauso haben. Es sollte genauso klingen. Da sehe ich also die künstlerische Ambition also so ein bisschen zu sehr gebeutelt. Also da könnte man schon mehr versuchen, aus diesem alten Material irgendwie was Interessanteres, Neues zu machen. Aber es war ein Riesenhit. Okay, die Leute haben es geliebt. Und es hatte einen Vorteil, die Musik von Tamla Motown wurde wieder in die Hitparaden auf MTV im Fernsehen wiederbelebt bei vielen Leuten, die kannten das da ja gar nicht. Das ist immer lustig zu sagen, wenn man also das alles kennt, dann sagt man, oh, es klingt ja so und es klingt ja genauso wie so. Aber wenn man es nicht kennt, dann entdeckt man ja durch solche Dinge erstmal das Original. Und das ist das Positive an solchen Coverversionen.
Klar war dann, dass Phil Collins eine Solo-Karriere hatte und dann auch, glaube ich, sogar auf Tournee gegangen ist. Ne? Er ist ja in der Tat dann eben auf Tournee gegangen. Das heißt, man hatte dann mehrere Wanderzirkusse, nämlich einmal Genesis und auch er selbst
wie der das, Band. Also wie der das geschafft hat, es ist einfach unfassbar, diese Platten, die ja auch wirklich also hohe Qualität in der Produktion haben, zu machen. Genesis machte dann also schon das Album für 83 das und dann auf Tournee auch noch zu gehen. Und wenn man die Live-Aufnahmen anhört, die sind auch später auf einem Live-Album auch zu hören. Was für tolle Musik war das. Also hervorragend auf der Bühne dargestellt. Das war nicht irgendwie billige Live-Aufführung. Das war dann also in bester Qualität auch wieder mit Chester Thompson und anderen aufgenommen. Also live auf der Bühne dargestellt. Fantastisch.
Für Collins, also die Ereignisse überschlagen sich geradezu in diesen nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren. Und zwar gibt es dann ein Album, ich sage das mal, bevor wir dann im Einzelnen drauf gucken, es gibt dann Soundtrack-Songs, Against All Odds, da zum Beispiel hat er einen Song gemacht, der als Take a Look at Me Now ja eine Weltnummer war.
Ja, und also
ich glaube, für einen Oscar nominiert war dafür.
Ja, genau, Filmmusik für einen Oscar. Taylor Hackford war der Regisseur, der Film hieß Against All Odds. How can I just let you walk away, just let you leave? Es ist ein alter Song, den er damals bei den ersten Demos aufgenommen hatte für Face Value. Das ist auch jetzt erschienen auf irgendeinem einer Compilation. Da hört man ihn, er hat das nicht gesungen, sondern nur die Melodie, die Akkorde gespielt. Und es war exakt das, was er dann später realisiert hat. Und hochattraktiver Song. Und komische Anekdote ist, dass er extra seine Tournee so gelegt hatte, dass er bei der Oscarverleihung, wo er ja nominiert war, dann auch in Los Angeles den hätte singen können. Aber die Leitung, die Organisation des Oscars sagt, nö, wir haben schon jemanden, der den Song singt. Der muss nicht kommen, da brauchen wir nicht. Obwohl, es ist ja sein Song. Und er hat ihn auch im Hit gesungen und im Film. Und dann hat irgendeine Schauspielerin den live gesungen bei der Oscarverleihung. Eine Katastrophe muss das gewesen sein. Es war eine Lachnummer, überall stand, oh Gott, die hat den Song verhunzt. Und bitter für ihn, der, glaube ich, gerne im Rampenlicht da gestanden hätte bei der Oscarverleihung mit diesem großartigen Song. Also,
genau, er schreibt auch sehr bitter darüber, dass er eben da wirklich irgendwie, übergangen wurde und das muss ihn schwer getroffen haben eigentlich. Ja. Vielleicht hat er sich auch gesehnt nach einer großen Anerkennung oder so etwas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es ein großer Hit, es ist immer noch ein unsterblicher Song geradezu.
Genau. Also. Und das war 84, also und es ging ja dann immer weiter, dann hatte Genesis ja 83 das Album veröffentlicht, bei Invisible Touch waren sie noch nicht, aber Collins war nun auch immer auf Tournee und trat dann auch bei Live Aid auf, mit diesem Auftritt in London, dann ins Flugzeug, Concorde nach
Philadelphia.
Philadelphia spielte mit Clapton, mit Led Zeppelin, ein katastrophaler Auftritt, weil die Band anscheinend anders gespielt hat und haben dann später Collins vorgeworfen, er hätte nicht gut genug die Stücke geübt. Und hat Collins gesagt, das ist einfach eine schlechte Band, die sind ja wohl verrückt geworden. Dabei kannte er Robert Plant, den Sänger, sehr gut. Er hat nämlich auf den ersten beiden Soloplatten das Schlagzeug gespielt für Plant und hat ihn unterstützt auf dessen Soloplatten. Also jedenfalls war das eine bittere Note, aber mit Clapton hat er gespielt und in London hat er mit Sting gespielt und so weiter. Also er war überall zu sehen und zu hören und wurde ihm später vorgeworfen, er wäre so ein wirklich Hans Dampf in allen Gassen,
der überall zu sehen war. Er schreibt selbst auch, ich übertreibe es. Er sagt es wirklich so, dass das Kapitel heißt, ich übertreibe es.
Ja.
Und in der Tat hat man das Gefühl, 84, 85, 86, er übertreibt es mit allen Dingen. Dann kommt noch, habe ich gar nicht erwähnt, produziert auch mit Philip Bailey ein Album.
Ja, der genau, Sänger von 84, 85, 85 ist erschienen, oder 86.
Easy Lover, ein Welthit ja. Jedenfalls.
Welthit mit, und hat Leuten also auch zu Hits verholfen, weil Philip Bailey hätte sonst keinen Welthit gehabt. Und er hat für Frida, wie gesagt, ein Album produziert, für Clapton 2, war also für John Martin 1, war also dauernd im Studio, das kannst du ja nicht innerhalb von 3 Tagen machen, sondern da bist du mindestens 3-4 Wochen am Stück bist du da involviert. Und wie er das alles hingekriegt hat, gleichzeitig hat er eine neue Beziehung begonnen mit einer Amerikanerin, Jill Tavelman hieß sie, und die dann auch geheiratet haben und eine Tochter bekommen haben, Lily.
Lily Collins, heute eine bekannte Schauspielerin. Die eine
berühmte Schauspielerin geworden ist. Und aber das hat er alles hinbekommen. Auch diese Ehe ging natürlich dann in den 90ern in die Binsen, weil die Frauen oft gesagt haben, ja, du solltest mal öfter da sein, weil das war das Problem. Also er war nicht oft genug zu Hause.
Er beugt sich den Tisch runter und nimmt das nächste Album aus dem Koffer, hätte ich fast gesagt, nämlich ja. No Jacket Required.
Genau.
Das ist das Album von 1985, das kam ja auch noch dazu. Also ja. Das hat er auch noch gemacht. Und das ist auch gespickt von Nummern, die jeder kennt. Also ja. 10 Songs, glaube ich, davon sind mindestens 6 große Hits gewesen.
Genau. Oder so. One More Night, also so ein sehr, sehr, sagen wir mal, manche sagen kitschiger Song. Also der war so eine sentimentale Ballade. Studio war Prince-Kopie, muss man schon sagen. Also wenn man das hört, dann ist es 1999 von Prince Revisited. Besonders also das Synthesizer-Break. Ihm ja nicht vorwerfen. Also Prince war eine dominante Figur der 80er, da kann man auch ruhig sich mal inspirieren lassen, aber es war hier schon ziemlich krass. Also die Phrase des Synthesizers ist eindeutig von 1999. Und auch einem großen Talent wie Collins gehen dann auch irgendwann mal die Ideen aus. Das merkte man schon bei 1-2 Songs. Dieses Album wurde auch von der Kritik ziemlich verrissen. Ich fand darauf immer noch beeindruckende Songs, zum Beispiel wie Take Me Home. Das ist also ein wirklich bewegender Song, der also absolut eine Sehnsucht nach Wärme, nach der Heimat, nach Zuhause ausdrückt, die ich finde sehr ehrlich war und sehr überzeugend.
Peter, ich könnte jetzt sagen, ich habe es rausgehört, aber ich habe es eigentlich nicht rausgehört. Singt Peter Gabriel mit im Background-Chor.
Ja, ja, es ist ja auch eine Nummer. Da denkst du am Anfang, klingt ein bisschen wie Gabriel. Also vom Arrangement, so diese Drum-Machine da am Anfang. Und Sting ist auch noch dabei im Chor, also die beiden dabei. Aber das ist so ein großer gemeinsamer Chor, der am Ende, man sollte sich das voll bis zum Ende anhören. Das können wir jetzt hier nicht machen. Dazu reicht unsere Zeit hier nicht. Aber das lohnt sich schon sehr. Und erfolgreich war das Album auch. Man vergaß schon beinahe, dann war aber die Arbeit dran für Invisible Touch. Also
genau, das ist dann wieder.
Danach kam dann wieder Genesis. Und mit mächtigen Songs, wie wir ja in der Genesis-Folge besprochen haben. Da war ja eine Nummer von riesigen Songs drauf, die fast in der Qualität noch eindrucksvoller waren als die auf diesem Collins-Album, muss ich sagen.
Ja, natürlich muss man sich dann irgendwie auch ein bisschen überlegen, für wen bewahre ich welchen Song auf oder geht man da frisch ran oder gibt man
Idee,
alles her?
Genau.
Weiß nicht, wie er da großzügig war oder
aber
nicht.
Aber nun haben sie gerade Invisible Touch haben sie ja so gemeinsam entwickelt, aber die Ideen hat man ja vielleicht auch schon vorher und insofern, da hat er sagen wir mal so sich selbst auch mal dann wieder neu erfunden mit Genesis und mit dem erfolgreichsten Album der Band und er selbst hat er ja nun auch auf anderen Hochzeiten noch zu tanzen. Er, wie gesagt, spielte er in Miami Vice, musste da und auch da immer sein für Dreharbeiten.
Er hat noch ein Solo-Hit gehabt für einen Film, der hieß Separate Lives, das war so ein
Duett.
Für White Nights war das, dieser Tanzfilm,
genau.
Vielleicht werden sich einige daran
auch
erinnern.
Das.
Film.
Also man dachte, mein Gott, wann macht er das alles? Der wird ja auch er war wirklich der beliebteste und meist benutzte und auch gebrauchte Sänger, auch geforderte Sänger. Die Leute fragten also unbedingt nach seinem Input und freuten sich, wenn er da mal Schlagzeug spielte. Ach, was hat er noch gemacht? Er hat für Eric Clapton auf Tournee Schlagzeug gespielt, nicht nur seine Alben produziert, sondern auf einmal las man, ja, Eric Clapton auf Tournee mit Collins am Schlagzeug. Wie? Das macht er auch noch? Und ich meine, da bist du ja auch wochenlang unterwegs.
Achso, und auch bei Do They Know It's Christmas spielt er übrigens Schlagzeug.
Da ist er auch noch dabei, ja. Bei diesen Dingen. Und dann macht er auch noch einen Spielfilm als Hauptdarsteller.
Achso, ja, richtig.
Buster. Eine Komödie, da ging es um die britischen Train Robbery, die große. Der Film war ziemlich erfolgreich. Er spielt so eine ganz komische, lustige Rolle, irgendwie ziemlich gut. Und hat dann auch Songs auf dem Album. Und nachdem also die Tourneen auch für Genesis vorbei waren, dann gab es ja eine längere Invisible Touch Tour, die auch bis 88, 89 ging, dann machte er schon wieder das nächste Soloalbum, But Seriously, mit 3 Punkten. Und da sind auch gute Songs drauf, also Something Happened on the Way to Heaven, Do You Remember, auch wieder mit der Hilfe von seinem Freund Eric Clapton, da spielt er bei Do You Remember und I Wish It Would Rain Down, da spielt Clapton also wirklich wunderschöne Soli. Herausragende Nummer Another Day in Paradise, die also wo David Crosby den Chor mitsingt, also wirklich auch eine Nummer, die inhaltlich Kritik fand, weil da geht es um das Schicksal von Obdachlosen. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. There's some die Pop-Elite, die da in Limousinen rumfährt in der Welt und Millionen scheffelt, singt über das Schicksal von Obdachlosen. Ich finde, man kann das trotzdem tun, auch wenn man viel Geld verdient, kann man über sowas singen und auch trotzdem überzeugend und ehrlich sein. Ich finde solche Kritik immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber gutes Album, ganz ehrlich gesagt.
Erstaunlich ist, wie gesagt, diese Doppelbegabung, was Songs angeht. Also einmal kann er diese leichten, bunten Nummern schreiben, also richtige Pop-Songs. Yep. Und dann hat er ein wirkliches Händchen für, ja, Trennungsschmerz, Liebesballaden. Das ist schon irre. Also es gibt ja auch heitere oder wunderbar warmherzige Liebeslieder von ihm. Aber hatte man damals den Eindruck von ihm, dass, also als Musikjournalist, als Moderator, als der jemand, der Musiksendung zusammenstellte, das ist wieder so eine Phil Collins-Ballade, oder wie bist du daran gegangen?
Ja, ich muss gestehen, manchmal hatte man so den Eindruck, aber er war ja so präsent, und es ist ja immer so, wenn jemand so auf dem Tablett liegt, dann wird einem das Essen manchmal so ein bisschen über, und das, der Effekt, der trat dann irgendwann auch bald an. Aber trotzdem kriegte es Collins ja hin, gleichzeitig diese Karriere mit Genesis zu machen, wo wirklich wieder eine andere Art von Musik auch gespielt wurde. Mittlerweile vermischte das sich ja auch. Und ich kann mich gar nicht erinnern, ob bei dem Genesis-Konzert, das ich in Malaga gesehen habe, auch Collins-Nummern gespielt wurden. Ich habe fast das in Erinnerung, was ja auch nicht überraschend wäre, aber schon ein bisschen komisch ist.
Ja, normalerweise würde man denken, eigentlich, da ist Tony Banks vor.
Ja, genau.
Dass er das nicht machen würde.
Ja, aber also ich will das jetzt auch nicht behaupten. Ich müsste das mal nochmal recherchieren, okay, um das zu bestätigen.
Also es ist Eric Clapton beteiligt, David Crosby hast du erwähnt, Steve Winwood habe ich noch auf dem Cover
genau
gefunden.
Der ist auch drauf, ja.
Also er hat offenbar selbst in diesen Kreisen vorher Sting ja bei No Jacket Required aufgetreten, auch, oder ist zu hören gewesen. Er ist offenbar anerkannt gewesen auch und beliebt gewesen. Er ist ein guter Kumpel, guter Freund gewesen von den Menschen.
Ja, er ist ja auch ein unheimlich, was sagen alle, auch Crosby sagte das, so ein guter Freund, ein kumpeliger Freund, der aber immer schnell die Regie übernommen hat. Also wenn der im Studio war, auch bei Clapton ist er eher so ein schüchterner Mensch und so, hatte seine eigenen Probleme. Und bei anderen ist Collins ist es so ein überschäumender Typ gewesen. Ne? Ich habe den mal erlebt, so eher privat bei so einer Veranstaltung, und da wurde irgendwas vorgestellt in einer Villa, und dann kam er da und hat dann einfach locker Witze erzählt und gescherzt und Smalltalk gemacht. Also ein Meister des Smalltalks. Also da denkst du, so einen Typen triffst du im englischen Pub und kommst sofort ins Gespräch mit ihm. Und diese Düsterheit und diese Trauer und diese Gebrochenheit durch seine gescheiterten Beziehungen, die merkte man überhaupt nicht. Also da dachte ich, das ist ja ein fröhlicher Typ. Aber vielleicht war auch das gerade, diese zwei Seiten von ihm, die da existierten. In Wirklichkeit war er vielleicht traurig und dunkel. Aber da wirkte er absolut fröhlich, aber da war er auch in einer guten Beziehung. Dann auch wieder gefährdet hat, indem er eine alte Liebe aufgefrischt hat, die dann auch wieder in die Brüche ging. Es wurde dann wieder nichts, aber
darüber weiß ich leider auch jetzt mehr, als ich jemals wissen wollte.
Achso, du hast Buch, das denn?
Das wollte ich alles
gar nicht wissen. Das habe ich nicht gelesen.
Aber in der Tat, was ich auffällig finde, ist, in der Tat, er hat nicht so ein glückliches Händchen bei seinem Privatleben, aber was er offenbar auch gemacht hat, das hat Mike Rutherford auch bei sich geschrieben, aber Phil Collins eben auch, er hat manchmal sich auch sehr, er war sehr getroffen von der Kritik an seiner Person, an seinen Songs, und hat dann manchmal sogar die Kritiker in den Zeitungen angerufen.
Ja.
Das ist natürlich eine ganz komplizierte, also
er war echt empfindlich. Also ihm wurde ja oft gerade von der britischen Musikpresse, die oft böse ätzen und kritisch sein kann, vorgeworfen, er wäre wirklich zu viel, zu aktiv an allen Fronten und würde auch Sachen machen, die einfach nicht mehr seinem Standard entsprechen und zu kommerziell sind und so weiter. Und das hat ihn empfindlich getroffen. Und da hat er sich wirklich versucht, immer wieder zu wehren, und hatte dann eine sehr gespannte Beziehung zur britischen Presse. Also da wurde er von denen auch gerne mal niedergemacht. Wenn du dich mit denen anlegst, dann machen die alles und da lachen die nur. Er sagte, er hätte mal einen angerufen, Piers Morgan. Da ging es um sein Privatleben und dann hat er gesagt, irgendwie, das ist doch kein Thema für euch, lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Da hat er nur gelacht. Also insofern, die Reaktion war dann das Gegenteil. Das wurde dann eigentlich noch schlimmer.
Ja, die Trennungsgeschichten wurden wahrscheinlich auch dann weitlich in die Öffentlichkeit gezogen.
Also es wurde zum Beispiel behauptet, dass er sich bei dieser zweiten Ehe mit der Amerikanerin Jill, dass er sich per Fax getrennt hätte. Er sagte, das stimmt überhaupt nicht und so, das wäre gar nicht der Fall gewesen. Er hätte nur irgendwer eine Regelung vorgeschlagen für die Kinder, dass die per Fax. Und ehrlich gesagt, er hat 17 Millionen gezahlt. Also er hat immer, sag mal, in der Rangliste der Scheidungskosten und Apanagen, die er verteilt hat, da ist er ganz weit oben. 17 Millionen für diese und später die Schweizerin Orienne, da waren es dann 25 Millionen. Das gilt als die teuerste Scheidung im UK. You must lift your head and keep it there. Remember what I said. Aber auf der anderen Seite ist es ein guter Freund, ein großzügiger Mensch gewesen. David Crosby hat mir 1993 erzählt, da hat Collins auf seinem Album 1000 Roads mitgespielt, den Song Hero, den haben sie zusammengeschrieben. Und dann haben sie den zusammen aufgenommen und da hat Crosby gesagt, ja, kaum ist der im Studio, hat der die Hosen an und der sagt, das singen wir so und das machen wir so. Und dadurch ist ja auch dieser Song Hero in diesem Stil. Der klingt auch wie ein Collins-Song, nur mit Crosby als Hauptsänger. Und er hat dann im Jahr danach die Lebertransplantation, die Crosby dringend benötigte, hat er bezahlt und hat da angeblich 1 Million dafür ausgegeben. Auch so locker aus der Hosentasche. Das ist also dann auch wahre Größe und er war auch echt ein guter Freund. Das wird von allen möglichen Leuten immer wieder bestätigt.
Das hat dann, wie wir wissen, weil David Crosby gerade erst verstorben ist, auch das Leben ja extrem verlängert von David Crosby. Ja, ich habe auch, ich weiß gar nicht auf welchem, ich glaube auf But Seriously gibt es einen Kommentar, er bedankt sich bei David Crosby und sagte, David, wir haben es geschafft.
Ja.
Also ganz einfach und ich glaube ganz direkt und auch ganz ehrlich. Also so schreibt er auch über Eric Clapton, dass er sagte, ich wusste, der hat Probleme, aber ich war irgendwie für den auch da. Also er hat es irgendwie...
Genau, er war für Clapton auch ganz, ganz wichtig. In Claptons Kampf früher war es Heroin, später der Alkohol, bis 89 etwa. Also, nein, 89 habe ich ihn getroffen. Also davor, 3 Jahre zuvor, hatte Clapton sich endgültig von Alkohol verabschiedet. Und da ist Collins ganz, ganz wichtig gewesen, obwohl er später selbst eigene Probleme dieser Art gehabt hat in den 2000er Jahren, 2010er Jahren.
Es setzt dann in der Tat doppelt etwas ein. Einmal, Phil Collins hat zwischendurch immer wieder Aktivität mit Genesis und geht mit Weekend Dance oder auf Tour und so weiter, hat diese ganzen großen Sachen, bringt dann alle paar Jahre nochmal Alben raus, Both Sides zum Beispiel 93, Dance Into the Light 96, aber das, was dazu kommt, sind einmal Soundtracks, die er gemacht hat, mehrere.
Ja, aber lass uns kurz nochmal einhaken bei dem Album Both Sides, das allgemein nicht so hoch bewertet wird. Aber er selbst sagt, es ist sein bestes Album. Das ist nämlich ein sehr persönliches Album, auch nicht sehr erfolgreich gewesen. Es sind Songs auch über Trennung wieder. Und ich habe das mir nochmal genauer angehört und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind wirklich ganz bewegende Dinge drauf, wie Can't Turn Back the Years oder Every Day oder Please Come Out Tonight, sind Songs, die sind sehr, sehr ehrlich. Die sind nicht kommerziell oder als Hit komponiert. Insofern kann ich schon verstehen, warum er das selbst als persönlichstes Album am höchsten einschätzt. Aber kommerziell erfolgreich war es nicht. Let's find out, let's see what it's like out there. If it rains, you'll find somewhere dry and warm. You'll see, it's been a long, long time. I'll sing Und dann kündigte er in den Jahren 95, 96 den Abschied von Genesis an. Das war eigentlich überfällig. Man hatte das eigentlich schon erwartet, weil das Reiten auf zwei Hochzeiten war wirklich, oder Tanzen auf zwei Hochzeiten ist ja das richtige Bild. Reiten auch nicht so schlecht, konnte man nicht weiter durchführen. Also insofern war da mal alles gut. Aber anstatt sich nun ein bisschen zurückzuziehen und Ruhe zu geben, machte er wieder Folgendes. Er gründete eine Big Band. Auch vielleicht ein Traum von ihm. Er liebte Buddy Rich, einem der großen Big Band-Macher. Und die Phil Collins Big Band, die tourte und spielte so ein Big Band Swing Jazz Programm, aber auch mit seinen eigenen Songs, wo er dann auch mal nach vorne ging und sang, aber hauptsächlich Schlagzeug spielte. Und das war in dieser Big Band ein legendärer Auftritt in Montreux beim Jazz Festival, dirigiert von Quincy Jones. Also Quincy kam und dirigierte die Phil Collins Big Band. Und das war natürlich auch eine Adelung also ein Adelstitel für Phil, dass der große Quincy kommt und seine Big Band dirigiert. So einfach, was ihm Spaß machte insofern. Und dann hat er in dem Stil auch das nächste Album aufgenommen, Dance into the Light, das allerdings weniger spannend ist. Der Titelsong war so ein kleiner Hit. Und dann ist auch noch eine zweite Nummer drauf, die ich ganz okay fand. Wear My Hat. Das ist so eine Nummer, die ist so karibisch. Well, she came looking for me with her arms open wide like some long lost friend of mine. She said, excuse me, but do you remember me? I said, no, I don't believe I do. So she looked me up and down and undressed me with her eyes. Then she said, you got everything I need. You got everything I want. So I said, okay. You can wear my hat. You can have my coat. You can take my shirt, 'cause I don't need it. Ja, ich find's ja toll. Ich lieb sowas. Es ist so Soca, Merengue, eine wunderbare Mischung. Aber sonst muss man ehrlich sagen, auf dem Album ging ihm kompositorisch schon der Sprit aus. Also da war dann doch nicht mehr ganz so viel drauf. Er hat sich dann einige schöne Melodien aufgespart für die Soundtracks, die er dann
gemacht hat. Genau, er hat zum Beispiel für Disney Tarzan einige Songs, also die gesamte Soundtrack gemacht. Das muss auch eine Erfahrung dritter Art gewesen sein, weil die ihm da unglaublich reinredigiert haben. Aber er hatte in Hit, You'll Be In My Heart. Ein großer Hit.
Und einen Oscar hat er damit gewonnen und wunderbarer Song und ich kann mich erinnern, als Tarzan dann hier aufgeführt, die deutsche Fassung.
Also Musical, richtig.
Das Musical, richtig. In Deutschland aufgeführt wurde, da kam er auf die Bühne und wurde als Komponist vorgestellt und so. Bekam einen riesigen Applaus und das sind ja auch wirklich tolle Kompositionen für ein Musical, wirklich. Passt einfach schön für dieses Tarzan-Musical, für den Film, also das Zeichentrickfilm war es, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Und eben die Musical-Version. Dann hat er dann noch einen Film gemacht, glaube ich.
Genau, der hat den deutschen Titel Bärenbrüder.
Ach ja, Bärenbrüder.
Das waren noch so Dinge, die er dann gemacht hat. Man muss dann sagen, er hat Anfang der 2000er offenbar extreme gesundheitliche Probleme bekommen. Zum Ersten, also da kommen so verschiedene Dinge zusammen, die dann doch ja auch ein tragisches, na sagen wir mal, da kommen so verschiedene tragische Elemente zusammen. Zum einen hat er Schwierigkeiten mit seinem Gehör und Schwierigkeiten auch dann, die Drumsticks, also die Trommelstöcke festzuhalten.
Ja, er hatte irgendwelche nervlichen Probleme, dass er nicht mehr in der Hand, also hatte die Durchblutung oder die Nervenstörungen in der Hand, dass er die Stöcke nicht festhalten konnte. Und besonders dann, als er mit Genesis auf Tournee war, 2006, 2007, dann diese Turn It On Again Tour, da hat er sich anscheinend durch Fehlwirkung oder sowas am Nacken verletzt, an den Halswirbeln und hat das dann operieren lassen. was nachträglich vielleicht keine so gute Idee
war.
Was
ja eine extrem heikle Stelle ist.
Ja, ne? Also. Denn die Operation ist, kann man schon sagen, misslungen. Und seitdem hat er so extreme Schwierigkeiten, dass er überhaupt nicht mehr Schlagzeug spielen kann, auch kaum mehr gehen konnte und auch Gehprobleme bekam und allgemeine physische, bewegliche Mobilprobleme hatte. Also das hat ihn ganz, ganz schwer geschadet. Das ist auch wieder tragisch, dass so jemand, der wirklich alles in der Welt gemacht hat, Erfolge gefeiert hat und dann so wegen einer misslungenen Operation einfach so gehandicapt ist, und das hat ihn offensichtlich schwer, schwer belastet. Große Schmerzen erst und dann eben auch eine misslungene Operation. Das ist tragisch. Er hatte davor schon eben diese Schweizerin geheiratet, Oriane Sévy, eine Übersetzerin, die in der Schweiz lebte. Er ist dann auch in die Schweiz gezogen und wollte dann auch mehr Zeit mit ihr verbringen, aber 2006 schon, also die Beziehung begann schon Ende der 90er, glaube ich. 2006 ließ er sich von ihr dann scheiden für die besagten 25 Millionen. Und
aber dazu kommt noch, dass er in dieser Zeit offenbar, das hat offenbar angefangen in der Zeit, als er den Soundtrack gemacht hat für Disney, hat er ein massives Alkoholproblem bekommen. Ja. Offenbar auch um irgendeine, ich meine, ich bin kein Psychologe, aber es scheint, als ob er eine Leerstelle füllen musste mit irgendwas, keine Ahnung. Ja. So beschreibt er es selbst zumindest auch, also tragisch geradezu.
Ja, er sagt, das ist also ganz, ganz schlimm für ihn gewesen. Das finde ich toll. Es ist toll, dass er das alles so bekennt, und er jetzt sagte dann irgendwann in den 2015 oder so, er wäre jetzt Teetotaler schon seit 3 Jahren, aber er hatte lange Jahre, auch in der Zeit, in der er eine Beziehung zu einer bekannten amerikanischen Journalistin hatte, Dana Tyler, US News Anchor, da war er so auf Alkohol, lebte in Miami, um nah bei seinen Kindern zu sein, denn die Schweizerin Oriane ist mit den Kindern nach Miami gezogen, und da ist dann Collins auch hingezogen, um denen nahe zu sein. Und dann hat er sich irgendwann mit der Schweizer Dame wieder angefreundet. Die sind wieder zusammengekommen. Ich hörte jetzt das Letzte. Tragisch, er ließ sie per Gericht aus dem Haus schmeißen, weil sie, ohne ihn zu informieren, sie waren ja geschieden, also sie konnte ja machen, was sie wollte. Sie hatte wieder, ohne ihn zu informieren, geheiratet. Und das fand er dann, glaube ich, dann doch nicht so vertrauenswürdig und hat sie dann aus dem Haus entfernen lassen. Also es geht rauf und runter und oft sehr, sehr tief runter bei Collins, und das ist tragisch. Sein letztes Album hat er eigentlich 2011 aufgenommen, ein Motown-Album, darüber haben wir ja kurz schon
geredet. Ja, Going Back heißt es, ja.
Going Back, und davor 2002 hat er auch noch ein Album. Da weiß ich, da habe ich überhaupt keinen Song gefunden, den ich darauf wiederholen
Testify
gerne nochmal hören Album, wollte. Genau. Das war wirklich, wirklich dünn. Und ich kann mich erinnern, bei dem Motown-Album ist er auch noch in Hamburg hier beim Radiopreis aufgetreten. Makes my heart beat wide. So everybody say yeah. Everybody say yeah. Kann mich noch erinnern, da war der große Stargast beim Deutschen Radiopreis.
Auf jeden Fall ist es der Gesundheitszustand nicht besser geworden. Mhm. Er wirkt gealtert, ein wenig eingesunken. Das mag man ihm natürlich gar nicht vorwerfen. Er schreibt in seiner Autobiografie die Diagnose, neben den Problemen mit Alkohol, die natürlich auch körperlich Menschen immer zusetzen, dass eben auch das so lange, also weiß ich nicht, 50, 55 Jahre lang Schlagzeug spielen, also physisch hart arbeiten, schlagen, das hat eben auch das dazu beigetragen, dass er so, sagen wir mal, so viel Kraft gelassen hat. Und das leuchtet einem ja dann doch irgendwie
ein. Ja, und er hat ja auch einen Stil, der sehr physisch ist, ne? Also er hat ja nicht locker aus dem Finger so Handgelenk, das mal so, wie die Jazz-Trommler das früher machten, so in der Bar. Nein, er hat immer unglaublich viel Dampf gegeben und hat physisch gespielt. Und man merkt es ja schon in den frühen Genesis-Platten. Auf einmal ging da die Sonne auf, weil das Schlagzeug war überall zu hören und dominant und sowas und mit viel Kraft gespielt. Und das muss ihn wirklich, hat sich ja kaum Ruhepausen gegönnt, das muss man ja auch so sehen. Und dann war er auf Tournee auch, und das ist ja dann noch anstrengender als im Studio zu spielen. Also auch wenn er als Sänger da vorne stand, hat er doch trotzdem immer wieder Schlagzeug gespielt.
Genau, das ist eine zweite Komponente, die ich noch, also wie so ein Medizinteil, den wir jetzt hier haben. Ne? Aber offenbar hat er mehrfach auch sich Mittel spritzen lassen, um seine Stimme eben für den Abend wieder fit zu bekommen. Ah. Und das hat offenbar auch seinen Knochenbau so stark beeinträchtigt. Das war eine Langzeitfolge, das beschreibt
Cortison, denke ich mir.
Ich denke, das ist das gewesen, das hat das dann offenbar geschädigt und deswegen ist eine Heilung da nicht mehr möglich. Er ist eben auf der letzten Genesis-Tournee, musste er sitzend die Lieder singen.
Sein ja, Sohn zuvor, Nick ja,
hat
genau.
dann am Schlagzeug gesessen.
Zuvor sollte man noch sagen, hat er noch eine eigene Tour gemacht, 2017 bis 19. Und da war nun sein Sohn Nick auch am Schlagzeug. Und die spielten dann auch im Hyde Park, ein großes Konzert. Und die beiden anderen, Rutherford und Banks, sahen das und dachten auch, Mensch, das können wir doch auch machen. Und der Sohn spielt ja brillant mit dem Vater und für den Vater. Und insofern kamen dann die Genesis Reunion Pläne mit der Last Domino Tour, die dann endlich 2021 begann und bis März 22 wahrscheinlich der Abschied war für Genesis, auch für Collins auf der Bühne. Das, denke ich, muss man schon wohl so sehen.
Also er hat in der Tat ja schon viele Jahre davor gesagt, ich ziehe mich aus der Öffentlichkeit zurück. Aber dafür ist er schon relativ oft noch immer wieder aufgetreten.
Ja, er hatte ja schon mal eine Abschiedstour gemacht, auch schon, glaube ich, 2006 oder so oder davor noch. Ja, aber das hat man ja, kennt man ja bei Elton John, ist es ja, der hat ja schon mit 34 gesagt, ich mach's nur noch ein, zwei Jahre und ist immer noch aktiv.
Ja, gut.
Insofern.
Das ist in der Tat so. Ich wollte noch erwähnen, das ist ein bisschen Klatschabteilung, aber Nick, er hat noch zwei Söhne bekommen in seiner dritten Ehe. Der eine ist eben der Schlagzeuger und der andere ist Fußballprofi bei Hannover 96 in der A-Jugend, habe ich nachgelesen.
Nee.
Doch. Matt heißt der, Matthew.
Ach so.
Der ist fußballerisch offenbar sehr begabt. Das ist
und aus seiner ersten Ehe gab es doch mal einen Sohn, der hieß Simon Collins.
Ja, ja.
Der hatte doch auch so kleine Hits oder so, war doch auch als Sänger aktiv. Da kann ich mich noch erinnern.
Da weißt du mehr.
In den 90ern war das, glaube ich, ja.
Phil Collins, wünschen wir alles Gute, aber es ist gar nicht so einfach, Phil Collins zu sein, merkt man irgendwie. Gar nicht so ein einfaches Leben.
Ja, es ist irgendwo tragisch, weil es ist so ein Mann mit so vielen Talenten, der auch wirklich, wirklich so aktiv war und so energiegeladen und ihn jetzt so leiden zu sehen, ist echt ein bisschen schmerzhaft und traurig, aber er kann eigentlich auf ein wunderbares Werk zurückblicken, ganz ehrlich gesagt. Also er kann eigentlich sehr, sehr froh über sein Leben sein, auch wenn ein paar Dinge eben schiefgegangen sind. Und beim einen sind es eben die Beziehungen, beim anderen irgendwas anderes.
Ich sag also vielen Dank für heute, Peter.
Danke, Uke. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is what you need? 'Cause we've shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me. So take a look at me now, 'cause there's just an empty space, and there's nothing left here to remind me, just the memory of a face. Take a look at me now, 'cause there's just an empty space. And you coming back to me is against all odds, and that's what I've got to face. Oh, I wish I could just make a turn around, turn around and see me cry.
Mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbay.
Ich bin Sebastian Friedrich.
Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
Ein Becher Tee dazu.
Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen.
Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen.
Zum Beispiel, was macht uns sicher?
Was schafft einen Sinn?
Kann Sprache gerecht sein?
Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Bis bald bei Tee mit Warum.
Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.